ARD.
Mitgefangen, mitgehangen, das ist die Frage, die über dem Thema der heutigen Folge steht. Wir sprechen über die G20-Krawalle in Hamburg von 2017 und über diejenigen darunter, die möglicherweise nicht einen einzigen Stein geworfen haben, aber stellvertretend für alle gewaltvollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Demos vor Gericht landen.
Was ist von der Versammlungsfreiheit gedeckt? Wann macht man sich auf Demos strafbar? Also wo gibt es da eine Grenze? Und was ist eigentlich aus denjenigen geworden, die damals mit dabei waren, als es bei G20 zu Steinwürfen auf Polizisten kam?
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Herzlich willkommen, ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und bei allen großen und vor allem spannenden Prozessen mit dabei.
Und mein Name ist Anna Rüther, ich bin Elkes Kollegin, ich bin auch Journalistin und ich freue mich immer, wenn Elke zurückkommt aus dem Gerichtssaal 237, dann gibt's neue spannende Geschichten. Und diesen Podcast, den hört ihr immer zuerst in der ARD Audiothek, da könnt ihr ihn am besten gleich abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. So, jetzt habe ich erstmal eine Headline für euch, die lautet: Es herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände in Hamburg. Das muss man sich mal vorstellen. In vielen Medien war nach dem G20-Gipfel die Rede davon, dass in Hamburg bürgerkriegsähnliche Zustände geherrscht haben. Und das wäre jetzt nicht wirklich mein Wording gewesen, aber unfassbare Tage waren es in jedem Fall. Unzählig viele Demonstrantinnen und Demonstranten, auch bei der Polizei gab es viele Verletzte. Es brannten Autos und Barrikaden, Geschäfte wurden geplündert, Bankautomaten abgefackelt. Und tagelang, das werde ich nie vergessen, tagelang hing dieses Geräusch von Hubschraubern in der Luft. Inzwischen lässt sich das alles in vielen Dokumentationen und Büchern nachlesen. Aber so ein paar Zahlen und Fakten, die kriegt er jetzt trotzdem nochmal. Der G20-Gipfel, der fand 2017 in Hamburg statt. Eingeladen waren Vertreterinnen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Das heißt, hier waren so Menschen wie Angela Merkel, klar, das war die Gastgeberin. Donald Trump war hier, Wladimir Putin, Erdogan, Macron, Jean-Claude Juncker als Vertreter der Europäischen Union, also wirklich die 20 politischen Schwergewichte der Zeit. Und für Sicherheit sollten über 30.000 Polizistinnen und Polizisten sorgen. Die kamen, ich glaube, wirklich aus jedem Bundesland nach Hamburg gereist. Und dann waren da auch noch die Gegnerinnen und die Gegner des Gipfels, auch europaweit angereist. Einige wirklich friedlich, einige aber auch tatsächlich sehr, sehr kampfbereit. 8.000 hieß es damals immer. 8.000 Menschen seien gekommen mit dem klaren Ziel, die Stadt zu verwüsten. Zum sogenannten, das stand tatsächlich auf den Plakaten, zum sogenannten Summit of Hell sind sie gekommen. Und zum Teil haben sie in ganz großen Camps in verschiedenen Parkanlagen gezeltet. Das Wetter hatte mitgespielt, also man konnte auch tatsächlich gut draußen sein. Also Hamburg war wirklich mehr als explosiv und das nicht nur rund um das Schanzenviertel, also nicht nur rund um das Messegelände, wo sich die Staatsoberhäupter damals trafen. Es brodelte, ich finde, eigentlich überall. Und auch noch ein Nebensatz wert, die Messe in Hamburg, die ist gerade mal einen Steinwurf von der Roten Flora entfernt und die kann man gut und gerne das linke Zentrum der Stadt nennen. Die Flora war mal ein Theater, das ist gute 100 Jahre her, dafür wurde sie aber gebaut. Jetzt ist sie seit, ich würde mal denken, über 30 Jahre sind es schon sowas wie das autonome Zentrum der Stadt. Also in den Räumen wird immer noch viel geplant, Theaterstücke sind es schon lange nicht mehr. Irgendwo habe ich gelesen, die Rote Flora sei der Ausgangspunkt für überregionale, soziale, kulturelle und politische Aktivitäten der radikalen Linken. Also, was ich sagen will, es war jetzt nicht total überraschend, dass allein dieser Ort schon für Proteste sorgte. Und eine allerletzte Zahl, ich verspreche es, eine letzte Zahl bekommt ihr noch. Alleine zu der größten der ewig vielen Protestveranstaltungen sind laut Veranstalter 76.000 Menschen gekommen. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Gemengelage hier in der Stadt war.
Ja, und der Tag, an dem dann das eigentliche Staatsgipfeltreffen beginnt, das ist der 7. Juli, das ist der Freitag in dieser Woche. Die Polizei rechnet heute natürlich mit ganz besonders vielen Protesten. Auch am Altonaer Volkspark, wo das sogenannte Protestcamp für die angereisten Gipfelgegnerinnen und Gipfelgegner ist, da macht man sich für den Tag bereit. Gegen 6 Uhr am Morgen brechen von hier aus 4 Gruppen Demonstrantinnen in verschiedene Richtungen auf. Die haben sich in 4 sogenannte Finger formiert. Die G20-Gegnerinnen und Gegner in einem Finger haben sich alle grün angezogen, die anderen rot und blau. Es gibt dann noch einen 4. Finger. Die Männer und Frauen, die hier mitlaufen, die tragen schwarz. Es sind zwischen 150 und 200 Demonstrierende. Sie laufen in Richtung Innenstadt. Dabei kommen sie quer durch ein Gewerbegebiet in Hamburg-Bahrenfeld, das ist im Westen der Stadt. Auf ihren Transparenten stehen Parolen wie Kapitalismus zerschlagen und Gegenmacht aufbauen. Einige von ihnen sind vermummt. Viele tragen schwarze Kapuzen und Sonnenbrillen. Es ist ja ein Sommertag. Manche haben aber auch eine Sturmhaube auf dem Kopf, wie man sie sonst vor allem von Motorradfahrern kennt. Am Anfang laufen sie noch in lockeren Reihen und in kleinen Grüppchen so locker nebeneinander her. Irgendwann ruft dann jemand durch das Megafon, bleibt zusammen, schließt auf. Jetzt laufen die Demonstrierenden eher geschlossen und in zügigem Schritt, man könnte sagen, wie so eine Formation. Auf der Schnackenburgallee, das ist eine große Straße mitten im Gewerbegebiet, da fängt es dann an. Immer wieder scheren einzelne G20-Gegnerinnen und Gegner aus der Gruppe aus. Sie reißen Gehwegplatten aus dem Boden und zerschlagen sie. Manche Steinbrocken lassen sie einfach liegen, andere stecken die schwarz vermummten Demonstrierenden aber auch ein. 10 bis 15 Leute ziehen noch Müllcontainer und Baustellenabsperrungen auf die Straße. Dann sprüht jemand noch No-G20 auf die Straße und irgendjemand zündet auch noch einen sogenannten Nebeltopf. Also es nebelt dann so ein bisschen. Anschließend scheren sie wieder unerkannt in den Aufmarsch ein. Um 6.30 Uhr biegt der Aufmarsch von der Schnackenburgallee in die Straße Rondenberg ab. Da werden die Demonstrierenden schon erwartet, denn wenige Meter vor ihnen steht eine Polizeieinheit.
Das ist jetzt tatsächlich gar kein ungewöhnliches Bild an diesem Wochenende. Manchmal hatte man tatsächlich das Gefühl, auf jeden Demonstranten kommt ein Polizist. Also 31.000 Polizeikräfte waren es insgesamt. Davon über 23.000 Länderpolizistinnen und Polizisten, 5.500 Bundespolizisten und dann nochmal 2.500 BKA-Beamte. Also das war ein sehr, sehr bunter Strauß an Einsatzkräften. Und in meiner Erinnerung sind eigentlich immer echt beängstigende Szenarien entstanden. Oft war auf beiden Seiten die Aggressivität wirklich deutlich spürbar. War das am Rondenberg auch so?
Also es ist so, dass der Aufmarsch sich erst noch ein paar Meter einfach auf diese Polizeieinheit zubewegt. Plötzlich aber werfen dann Demonstrierende aus den vorderen Reihen des Aufmarsches Steine in Richtung der Polizistinnen und Polizisten. Es wird auch Pyrotechnik gezündet. Insgesamt 4 Rauchkörper und 14 Steine sind schon geflogen. Da stürmen die Polizistinnen und Polizisten auf die Demo zu. Schlagartig ändert sich das Bild. Die Demonstrierenden rennen auseinander. Sie versuchen zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen. Aber jetzt kommt auch von hinten eine Polizeieinheit und versperrt ihnen da den Rückzug über die Straße. Diese Polizeieinheit hat auch noch einen Wasserwerfer dabei. Das heißt, die Straße ist da von hinten auch wirklich komplett blockiert. Manche Demonstrantinnen und Demonstranten versuchen da noch seitlich an diesem Wasserwerfer vorbeizulaufen. Viele aber nehmen einen anderen Fluchtweg. Sie rennen Richtung Westen auf ein angrenzendes Firmengelände. Da müssen sie erstmal über einen Zaun klettern, um dann über so einen Parkplatz davonlaufen zu können. Dieser Parkplatz, der ist aber so 1,50 Meter bis 2 Meter tiefer gelegen als die Fläche, von der sie kommen. Und als dann so viele Männer und Frauen gleichzeitig über diesen Zaun klettern wollen, über diese Absperrung, da kommt es zu einem ziemlich furchtbaren Unfall. Unter ihrem Gewicht bricht nämlich ein Betonsockel ab. Diese ganze Absperrung, der Zaun fällt um und mit ihm stürzen die Männer und Frauen in die Tiefe. 14 von ihnen werden verletzt, zum Teil auch wirklich schwer. Es kommt da zu Knochenbrüchen. Viele der Demonstrierenden rundum, die rennen trotzdem erstmal weiter, die versuchen vor der Polizei davonzukommen. Manche bleiben aber auch bei den Verletzten, um ihnen zu helfen. Darunter ein junger Italiener, Fabio, 18 Jahre alt. Oben auf der Straße nimmt die Polizei unterdessen alle Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest, die nicht weggelaufen sind. Manche bleiben sowieso direkt stehen und ergeben sich. Andere werden von Polizisten aufgehalten, manche auch gewaltsam auf den Boden gebracht. Dabei sind auch Schlagstöcke im Einsatz. Es gibt Bilder, auf denen später zu sehen sein wird, wie Beamtinnen und Beamte auch auf Demonstrierende eintreten, die schon auf dem Boden sind. Es sieht aus wie auf einem Schlachtfeld. Überall liegen Verletzte auf dem Boden. 20 Rettungswagen kommen mit Blaulicht angefahren. 67 Notarzt- und Sanitäterteams sind vor Ort. Die Feuerwehr spricht von einem Massenanfall von Verletzten.
Ich habe sofort wieder echte Flashbacks. Also diese Szene, die du da beschreibst, da war ich jetzt nicht live dabei, die kenne ich tatsächlich auch nur von Bildern. Aber diese unfassbar geladene Stimmung, die ja überall in Hamburg herrschte, die habe ich sofort wieder im Kopf.
Die Polizei, die nimmt die Personalien von allen Männern und Frauen vor Ort auf, die nicht davongekommen sind. 73 von ihnen werden direkt vor Ort festgenommen. Und die Staatsanwaltschaft fängt dann natürlich an, gegen sie zu ermitteln. Der Vorwurf lautet schwerer Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.
Sind die dann auch nach Harburg gekommen? Da wurde doch extra diese GESA, die Gefangenensammelstelle, eingerichtet. Also alles andere als komfortabel natürlich. Aber hier sollten, ich glaube, das kann man so sagen, hier sollten die auffälligen Demonstrantinnen und Demonstranten schnell weggesperrt werden können. Also das war irgendwie eine Außenstelle des Amtsgerichts Hamburg mit Richterinnen und Richtern, mit Staatsanwälten, Strafverteidigern, die im 24-Stunden-Schichtbetrieb vor Ort waren. Und ich glaube, es waren tatsächlich über 400 Männer und Frauen, die während des Gipfels in dieser GESA gelandet sind. Sind die Rontenbach-Betroffenen auch dort gelandet?
Ja, viele von denen sind auch da gelandet, in dieser Gefangenensammelstelle. Alleine wegen des Vorfalls am Rontenbach gibt es dann insgesamt 103 Beschuldigte. Die Hamburger Staatsanwaltschaft, die leitet 32 Ermittlungsverfahren ein. Parallel nehmen dann auch noch die Staatsanwaltschaften aus anderen Ländern die Ermittlungen gegen ihre Landsleute auf.
Aber sag mal, Elke, das sind jetzt alles Verfahren gegen die Gipfelgegnerinnen und Gegner. Laufen eigentlich auch Ermittlungen gegen die PolizistInnen? Dass die manchmal nicht gerade zimperlich waren, um es jetzt mal ganz diplomatisch zu formulieren, das haben ja diverse Handyfilmchen, die da im Umlauf waren, gezeigt. Gibt es da auch Verfahren?
Ja, es laufen auch Ermittlungen gegen Polizistinnen und Polizisten. Um die 170 Verfahren werden erstmal eingeleitet. Aber in Anklagen münden die alle nicht. 157 Ermittlungsverfahren werden recht schnell wieder eingestellt. Und in den Übrigen tut sich viele Jahre überhaupt nichts.
Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen in unserer Folge 8. Da geht es ausführlich um Polizeigewalt und darüber, dass sich die Justiz da offenbar ein bisschen schwer mit der Verurteilung von Polizistinnen und Polizisten tut.
Ja, und ganz anders ist es mit den Vorwürfen gegen die Gipfelgegnerinnen und Gegner. Da beginnen schon wenige Wochen nach dem Gipfel die ersten Prozesse. Zuerst kommen natürlich erstmal die Leute vor Gericht, die seit dem Gipfel in Untersuchungshaft sind. Da muss der Prozess spätestens nach einem halben Jahr beginnen, eben damit die nicht unverhältnismäßig lange hinter Gittern sind. Der erste Prozess wegen dieser Vorfälle am Rondenberg, also in diesem Industriegebiet in Bahrenfeld, wo alles dann so krass eskalierte, der beginnt am 7. November 2017 vor dem Altonaer Amtsgericht. Es ist der Prozess gegen den Italiener Fabio, auf den wir uns jetzt erstmal konzentrieren, bevor wir dann später noch zu den anderen kommen.
Das ist gut, an den Fall kann ich mich tatsächlich auch noch gut erinnern, weil man sein Foto damals so viel in der Zeitung sah. Und das Foto vergisst man tatsächlich nicht, weil man das Gefühl hat, da guckt einen ein Kind an. Also, es ist kein Kind, aber ich meine, du hast gesagt, er ist 18, er sieht eher aus wie 16 und sieht vor allem, ja, ich möchte nicht niedlich sagen, aber sieht so freundlich und friedlich aus. Und das krasse Gegenteil zu dem, was man von einem Menschen vor Augen hat, der zum Summit of Hell aus Italien nach Deutschland gereist kommt. Und ganz viele haben bei ihm ja auch immer von dem Guten gesprochen, weil er, du hattest es vorhin als das Schlachtfeld bezeichnet, weil er auf diesem Schlachtfeld sich ja um verletzte Menschen gekümmert hat.
Ja, das Oberlandesgericht, das über seine Haft entscheiden musste, das sieht es aber ganz, ganz anders. Nicht Fabio sei ein Guter, so wie du es gesagt hast, Anna. Im Gegenteil, in dem Beschluss stehen nämlich so Sätze wie, dass er einen schädlichen Charakter habe. Er habe eine absehbar empfindliche Freiheitsstrafe zu erwarten, aufgrund dieser Vorfälle im Rondenberg, die wohl nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Sowas steht da schon drin, wohlbemerkt vor dem Prozess, ne? Stichwort Unschuldsvermutung. Und dann steht da auch noch weiter, ja, dem 18-Jährigen seien Werte wie die Menschenwürde gleichgültig. Er befürworte Gewalt. Es steht da wörtlich, der Beschuldigte hat damit die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Hamburg mit verursacht. Also das ist das Bild, das hier gezeichnet wird. Es geht hier nicht um politisch Demonstrierende, sondern es geht hier in diesem Beschluss um schwere Gewalttäter.
Ja, verstehe ich schon. Da muss man ja auch mal sagen, es sind wirklich Gewalttäter hier angereist aus ganz Europa. Die haben wir auch alle gesehen und erlebt. Gar keine Frage. Was ich mich nur frage, wie ist der Fabio dazu gekommen? Gibt es irgendwelche Beweise, dass der zu denen gehört haben könnte? Sonst wäre das ja voll die Vorverurteilung.
Er war eben Teil dieses schwarzen Blocks, der da gelaufen ist. Und er wurde eben von der Polizei da vor Ort verhaftet. Und das gilt dann eben als Indiz, dass er auch einen schweren Landfriedensbruch begangen haben soll. Fabio ist tatsächlich 5 Monate in Haft. Erst Ende November, also während sein Prozess schon läuft, wird der Haftbefehl gegen ihn dann gegen Kaution aufgehoben.
Was heißt das, gegen Kaution aufgehoben? Kann er dann das Land verlassen und kann eine Ausbildung anfangen und sein Leben fröhlich leben? Oder?
Nee, das kann er nicht. Also es geht darum, dass er war ja in Haft, um den Prozess gegen ihn sicherzustellen, also zu vermeiden, dass er sich nach Italien absetzt, wo er ja nun herkommt. und sich dem Prozess entzieht. Und die Kaution soll im Grunde jetzt die Haftar ersetzen. Also er muss sehr viel Geld bezahlen und ist halt verpflichtet. Er bekommt dann auch so Meldeauflagen, dass er sich in Hamburg aufhalten muss, um dann zu seinem Prozess später zu kommen. Und das tut er dann auch.
Du hast ihn ja vor Gericht erlebt. Ist der so niedlich, wie ich ihn vor Augen habe? Oder kannst du das so ein bisschen mitgehen, was das Gericht offensichtlich empfindet?
Nee, also wenn ich jetzt nur nach meinem äußeren Eindruck gehe, der war echt total smart. Also wirklich so ein... Ja, so ein junger Mann wurde in den Medien manchmal ja der Milchbubi genannt und ich habe ihn das auch sofort in seinem Gesicht wiedererkannt. Also ein erstmal so wirklich ganz freundlich wirkender, aufgeschlossener, junger Typ. Als er noch im Gefängnis war übrigens, das ist noch so ein Detail, was ich auch ganz berührend eigentlich fand, da war seine Mutter die meiste Zeit auf der anderen Seite der Mauer. Die ist nämlich sofort nach Hamburg gekommen, als sie gehört hat, dass ihr Sohn verhaftet ist. Und sie hat dann auf der anderen Seite der Gefängnismauer ein Zelt aufgeschlagen, um möglichst nah bei ihrem Sohn sein zu können. Also das war schon so eine Szene, die wurde auch viel beschrieben damals und muss ich sagen, ist mir auch nahe gegangen, einfach weil es so ein irre junger Typ auch noch war. Als sein Prozess beginnt, da ist seine Mutter auch mit dabei. Sie ist da umringt von Unterstützerinnen und Unterstützern. Also es kommen wirklich sehr, sehr viele Leute, um Fabio da und der Mutter auch in dem Prozess beizustehen. Das Amtsgericht, das verhandelt auch schon mehrere Wochen gegen ihn. Und dann, Anna, passiert etwas, worüber man sich bei der Staatsanwaltschaft, glaube ich, heute noch ärgern dürfte. Wenige Tage vor dem Urteil platzt nämlich der Prozess. Das hat alles viel länger gedauert, als man ursprünglich mal dachte. Und die Richterin, die ist schwanger. Und jetzt, weil sich alles so lange hingezogen hat, beginnt ihr Mutterschutz. Sie hört auf zu verhandeln, sprich, der Prozess ist vorbei.
Ja, wie? Und da wird kein Ersatz gestellt? Also ich meine, Mutterschutz wird jetzt niemand in Frage stellen, aber dann muss halt wer anderes für sie entscheiden.
Ja, das geht aber nicht so einfach. Also so ein Urteil in einem Strafprozess darf immer nur jemand sprechen, der wirklich jede einzelne Minute des Prozesses auch miterlebt hat. Das ist manchmal ein Problem in Prozessen, die sich über viele Monate hinziehen. Das gibt's ja, ne? Bei Wirtschaftsstrafverfahren, da sind die Prozesse manchmal über Jahre. Und da muss dann ja nur mal ein Schöffe oder ein beisitzender Richter oder sowas irgendwie länger krank werden und zack, ist alles geplatzt. Und deswegen macht man es so bei den sehr aufwendigen und sehr langen Prozessen, dass da von vornherein ein Ersatzschöffe oder eine Ersatzrichterin mit auf der Richterbank sitzt, um dann eben von vornherein alles mitzubekommen und im Fall eines Falles einspringen zu können und das Urteil mitsprechen zu können. Aber hier bei Fabio ist es nicht so. Man dachte, Amtsgericht, kurze Sache, alles klar. Und deswegen ist der Prozess dann geplatzt. Von Fabio kommen wir jetzt zu weiteren Teilnehmern dieser Rondenberg-Demo und einem ganz anderen Prozess. Am 18. Januar 2024, also fast 7 Jahre nach dem Gipfel, da eröffnet das Hamburger Landgericht die Verhandlung gegen 6 Angeklagte im Hamburger Gerichtssaal Hochsicherheitssaal 237. Die Staatsanwaltschaft wirft diesen Angeklagten besonders schweren Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor. Das ist eine, muss man sagen, sehr schwere Anklage. Schon auf schweren Landfriedensbruch stehen 6 Monate bis zu 10 Jahre Gefängnis.
Und das nach 7 Jahren. Das ist ja auch echt eine Belastung für die, die da jetzt auf der Anklagebank sitzen. Haben die das die ganze Zeit mit sich rumschleppen müssen?
Ja, das mussten sie. Und das ist auch wirklich eine sehr, sehr große Belastung, muss man sagen. Das Leben der Angeklagten, das ist in der Zwischenzeit ja natürlich weitergegangen. Die machen jetzt Ausbildung oder studieren, manche arbeiten. Da ist es schon wirklich sehr bedrohlich, dann so hinten am Horizont noch so einen Prozess zu haben, wo dir eine Gefängnisstrafe droht natürlich. Auch wenn natürlich klar ist, dass eine Strafe so viele Jahre nach einer Tat natürlich erheblich gemindert werden müsste.
Okay, jetzt haben wir also 6, die angeklagt sind. Und sind das denn jetzt 6 Menschen, von denen man weiß, die haben Steine geworfen? Oder welche 6 sind es da jetzt überhaupt?
Nee, das sind keine Steinewerfer. Genauso wenig wie Fabio. Davon geht selbst die Staatsanwältin nicht aus. Diese 6, sagt auch sie, die haben nichts geworfen.
Hey, wogegen sind die denn angeklagt?
Ja, da bist du direkt bei der zentralen Frage gelandet. Um das jetzt nachvollziehen zu können, wie diese Anklage überhaupt zustande kommen konnte, muss man, glaube ich, mal ein bisschen was zum Landfriedensbruch wissen. Landfriedensbruch heißt, dass aus einer Menschenmenge heraus Gewalt begangen wird oder jemand bedroht wird. Und wer sich daran dann beteiligt, an dieser Gewalt oder Drohung aus der Menschenmenge heraus, der macht sich wegen Landfriedensbruchs strafbar. Das heißt jetzt mal ganz einfach übersetzt, grundsätzlich kann dir die Gewalt von anderen zugerechnet werden. Es gibt da zu dieser Frage 2 ganz wegweisende Urteile. Also einmal hat das Bundesverfassungsgericht schon 1984 in einem sogenannten Brockdorf-Beschluss gesagt, wenn eine Demo nicht im Ganzen gewalttätig ist, dann gilt für die friedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Versammlungsrecht. Sprich, die laufen dann nicht Gefahr, dass ihnen Gewalt von anderen zugerechnet wird. Auf der anderen Seite hat der Bundesgerichtshof 2017 im Fall von Fußball-Hooligans was anderes entschieden. Der hat nämlich entschieden, wenn jetzt Hooligans von vornherein mit dem Ziel zusammen losziehen, sich mit anderen Fußballfans zu schlagen, dann musst du dir das auch dann zurechnen lassen, wenn du vielleicht selber nicht zugeschlagen hast, wenn du aber eben auch da dabei warst und auch eigentlich das Ziel hattest, dich mit anderen zu prügeln. Dann kann dir die Gewalt der anderen mit zugerechnet werden, als wenn es deine eigene gewesen wäre. Und in diesem Rahmen, den diese beiden gegensätzlichen Urteile gesteckt haben, muss das Hamburger Gericht jetzt hier diesen Ronnenberg-Fall verorten. Die Frage ist also, müssen sich die 6 Angeklagten, die da jetzt im Hamburger Landgericht sitzen, die Steinwürfe und Feuerwerkskörper der anderen so zurechnen lassen, als wenn sie selber die geworfen bzw. gezündet hätten?
Also haben sie sich, bevor sie dahin gegangen sind, schon überlegt, das ist eine gewalttätige Demo, da schließe ich mich an. Aber ganz ehrlich, Elke, ich finde es tatsächlich erschreckend. Was wird denn erwartet? Ich gehe demonstrieren und bin in einer Gruppe von Menschen. Soll ich dann losgehen zu den einzelnen Demonstrantinnen und Demonstranten, denen die Steine abnehmen und bitten, das sein zu lassen? Ich kenne die Situation ja tatsächlich und ärgere mich immer wahnsinnig, wenn man da mal einen Meter zu weit nach vorne, nach hinten geht und denkt, Mist, hier will ich überhaupt gar nicht sein, hier gehöre ich nicht hin. Und ärgere mich auch über die Gewaltbereitschaft derer, weil ich immer glaube, dass die ganz häufig die Ziele der Demonstrierenden zerschießen. Also das macht ja das per se die Idee der Demonstration zumeist kaputt. Aber wenn ich mir meinen Kleiderschrank so angucke, dann ist es ein Zufall, dass ich heute grün trage. In aller Regel habe ich wirklich schwarze Klamotten, besonders meine Jacken, so wie du. Genau. Besonders meine Jacken sind mal einfach schwarz. Ich finde das schwierig.
Ja, ich kann sagen, dass ich über diese Anklagen auch am Anfang wirklich sehr erschrocken war. Also schon noch bis im ersten Prozess gegen Fabio. Ne? Und bei ihm war es ja sogar noch so, dass er ja sowieso nur verhaftet werden konnte, weil er eben ja auch nicht weggerannt ist, sondern weil er ja einfach vor Ort geblieben ist, um einer verletzten Frau zu helfen. Also wirklich im guten Glauben, dass ihm jetzt ja nun wirklich nichts passieren kann. Also dass da jetzt Leuten lange Gefängnisstrafen drohen, die selber nichts gemacht haben, das finde ich jetzt tatsächlich auch schwierig. Also ich war auch schon auf vielen Demonstrationen und ich kann das im Grunde auch so bestätigen, wie du gerade gesagt hast, ne, dass diese Typen, die dann auf einmal ausscheren und irgendwas machen, Steine werfen, das sind die, vor denen ich auch immer Angst hatte. Ne? Weil natürlich klar ist, wenn da jemand einen Stein wirft, natürlich kommen dann Polizisten angerannt und natürlich haben die Schlagstöcke und so. Und ich dachte immer schon, oh ey, wegen dieser Vollidioten bekomme ich jetzt gleich einen Prügel auf den Kopf. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, nicht nur in Anführungszeichen einen Prügel auf den Kopf, sondern ich kann wegen dieser Testosteron vollgepumpten Typen jetzt auch noch sogar im Gefängnis landen. Puh, das finde ich echt eine ganz schön krasse Vorstellung.
Ja, ich finde es schlimm, beängstigend, aber tatsächlich macht es mich auch ein Stück weit wütend. Also
es gibt aber fast 80 Beschuldigte, denen genau so eine Verurteilung droht. Es sind nämlich auch immer noch sehr, sehr viele Prozesse wegen dieser Ronnenberg-Nummer damals offen. Die Staatsanwaltschaft, die argumentiert hier vor allem damit, dass es damals am Ronnenberg ja ein schwarzer Block war. Also diejenigen, die im schwarzen Block mitgelaufen sind, sagt sie, die hätten durch ihr martialisches Auftreten die Gewalt der anderen erst ermöglicht und auch unterstützt. Die seien bewusst unfriedlich und gewaltbereit aufgetreten und sie hätten so ein Gefühl der Sicherheit und Stärke vermittelt, sodass sich Einzelne eben dadurch ermutigt gefühlt hätten, rumzurandalieren und Steine zu werfen. Dass das alles ganz schön schwierig ist, so diese ganze Konstruktion, das weiß aber auch das Gericht. Deshalb geht dieser Prozess gegen die 6 Angeklagten mit, für mich da wirklich, muss ich sagen, sehr unerwarteten und auch sehr klaren Worten der Richterin los. Sie sagt zwar erstmal, dieser Prozess, der ergibt insoweit Sinn, als es eben um diese grundsätzliche und schwierige Frage geht, was darf Protest und wann ist eine Grenze überschritten. Aber dann sagt die Richterin auch noch, die Staatsanwaltschaft, die hat die Sache echt hoch aufgehängt. Inzwischen sei ja sehr viel Zeit vergangen, nämlich 7 Jahre, wir haben es vorhin gesagt. Und dafür können die Angeklagten ja nichts. Und sie sagt dann, also wenn die Angeklagten am Ende jetzt wirklich verurteilt werden würden, dann müsste wegen dieses langen Zeitablaufs schon sehr viel der Strafe als vollstreckt gelten, sodass am Ende vielleicht gar nicht mehr viel übrig bleiben würde an Strafe. Und die Richterin bringt es dann auf den Punkt. Sie sagt, es geht hier viel weniger um eine Strafe als vielmehr um die Frage Schuldspruch, ja oder nein. Und sie sagt, angesichts dessen, was realistischerweise am Ende rauskommen kann, stellt sich die Frage, steht der Aufwand dieses Prozesses nach so vielen Jahren dazu überhaupt noch in einem angemessenen Verhältnis?
Ja, berechtigte Frage finde ich schon auch, aber also es ist viel Zeit vergangen, aber die haben ja jetzt noch keine Strafe verbüßt. Also von einer verbüßten, das hast du ja gerade so gesagt, ne? Von einer verbüßten Strafe kann man ja noch nicht sprechen.
Ja, aber trotzdem hing ja die ganzen Jahre dieses Damoklesschwert über ihnen. Ne? Sie waren die ganze Zeit ja davon bedroht, dass dann noch eine Gefängnisstrafe kommen kann. Und da konnten sie ja nichts für. Und es gibt deswegen dieses Instrument, das nennt sich die rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung. Also wenn ein Prozess sich irre lange hinzieht, was für dich eine große Belastung ist, du aber selber gar nichts dafür kannst, dann gilt eben schon so ein kleiner Teil der Strafe später als vollstreckt, um diese starke Belastung im Vorfeld so ein bisschen auszugleichen, ein bisschen abzufedern.
Also die Richterin fängt an, die Sinnhaftigkeit des Prozesses zu hinterfragen. Kann ich mich für erwärmen, aber sie kann es jetzt nicht einfach absagen.
Doch, es gäbe sogar eine Möglichkeit, das zu tun. Und diese Möglichkeit, die stellt die Richterin jetzt hier auch in den Raum. Sie schlägt nämlich vor, das Verfahren gegen eine Geldbuße einzustellen. Sowas wird oft bei Bagatellsachen gemacht, ne? Also wenn der Vorwurf eigentlich, um den es geht, nur relativ gering ist und der Aufwand aber, den das Gericht betreiben müsste, total hoch ist, wenn da ganz viele Zeugen und Zeugen geladen werden müssen über viele Tage hinweg, dann sagt man manchmal, ey, das lohnt sich doch gar nicht. Und dann sagt man zu den Angeklagten hier, zahlt eine kleine Geldbuße und die Sache ist vom Tisch. Und das schlägt die Richterin jetzt hier auch vor. Der Haken an der Sache ist, bei so einem Deal müssen alle Prozessbeteiligten zustimmen, auch die Staatsanwaltschaft. Und die sagt hier gleich, nee, mit uns nicht.
Ja, das wundert mich jetzt nicht, dass die jetzt nicht sagt, das ist eine Bagatelle, da können wir mal Schwamm drüber machen. Du hattest sie ja so ein bisschen als Hardlinerin durchaus skizziert. Also das war ja dann tatsächlich absehbar.
Ja, aber es geht jetzt auch noch weiter. Also die Richterin, die gibt so ohne weiteres auch nicht auf. Die Kammer schlägt dann nämlich noch was Neues vor. Die Angeklagten, die sollen sich in einer Erklärung ausdrücklich von Gewalt distanzieren. Dann bräuchten sie nur noch eine kleine Geldbuße zu zahlen und das Verfahren wird eingestellt. Das ist jetzt der neue Vorschlag und dazu sagt die Staatsanwältin, jawohl, das mache ich mit. Vier der Angeklagten, die nehmen das Angebot auch sofort an. Das sind vor allem die, die von sehr weit her kommen. Die sind natürlich total froh, dass sie jetzt nicht jede Woche zum Beispiel aus dem Schwarzwald oder sonst wo zum Prozess nach Hamburg kommen müssen. Bei sowas kannst du deinen Job ja natürlich total knicken.
Okay, das sind 4 von 6, bleiben ja immer noch 2 übrig.
Ja, genau. 2 Angeklagte, die lehnen das ab. Die sagen, nee, wir machen das nicht mit. Wir ziehen den Prozess durch. Wir nehmen den sozusagen auf uns, weil wir unbedingt einen Freispruch haben wollen. Ihre Anwälte verlesen dann eine Erklärung. Und darin heißt es sinngemäß, also jetzt nicht wörtlich zitiert, nur so ungefähr, diese Anklagen, die seien der gezielte Versuch, das Demonstrationsrecht auszuhebeln. Sie sagen, niemand könne sich künftig noch auf eine Demo trauen, wenn er oder sie für die Straftaten von anderen Leuten dann ins Gefängnis kommen würde. Und sie sagen, die Polizei, die ist damals am Rondenberg massiv gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Und jetzt sollen sie, die Angeklagten, sich von Gewalt distanzieren. Sie fragen, wann distanziert sich denn eigentlich die Polizei mal von Gewalt?
Gar keine so unberechtigte Frage. Aber es wird jetzt trotzdem ein bisschen abstruser. Es wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Jetzt sind noch 2 da, gegen die verhandelt werden muss.
Genau, jetzt geht der Prozess gegen diese beiden Angeklagten los. Nils, der eine Angeklagte, ist 28 Jahre alt und Anka, die zweite auf der Anklagebank, ist 35 Jahre. Beide kommen aus Berlin.
Die ganzen G20-Prozesse stehen ja immer sehr unter Beobachtung. Meist sind dann auch vor dem Gerichtssaal Demonstrationen, Protestgrüppchen bilden sich da. Ist das eigentlich im Gerichtssaal 237 dann auch so? Also kommen dann ganz viele Menschen und unterstützen die beiden?
Ja, das ist auch so. Und am allerersten Prozesstag, als noch die ganzen 6 Angeklagten da sitzen, ist es sogar so, dass der Prozess erst, ich glaube, mit 2 Stunden oder so Verspätung losgehen kann, weil so viele Zuschauerinnen und Zuschauer da sind, die alle noch durch so extra Sicherheitskontrollen durch müssen, dass sich das ewig hinzieht. Also da ist es so, dass die Zuschauerinnen auch nicht normal durchs Gerichtsgebäude dürfen, sondern der 237 hat ja als einziger Saal wohlgemerkt noch so einen externen Ausgang, dass du von außen ins Gebäude reingeleitet wirst. Und es ist bei dem Prozess so, dass die Zuschauerinnen da unten reinkommen und dadurch so eine Schleuse durch müssen und sehr streng kontrolliert werden, aber der Saal ist voll. Das Gericht muss sich jetzt natürlich erstmal ein ganz genaues Bild davon machen, jetzt in dem Prozess gegen die beiden Angeklagten, Nils und Anka, was damals am Rondenberg genau passiert ist. Dafür lädt es unzählige Zeuginnen und Zeugen. Es sind viele Passantinnen und Passanten, die damals so ganz zufällig auf diesen Aufmarsch gestoßen sind. Es sind auch viele Leute, die da in diesem Gewerbegebiet in Bahrenfeld arbeiten und den Demozug einfach an ihrem Büro vorbeiziehen sehen haben. Es geht natürlich erstmal darum zu erfahren, was die Demo da wirklich gemacht hat und auch was da auch an Schäden so angerichtet wurde. Also ob es wirklich stimmt, ne, dass da Gehwegplatten rausgerissen und zertrümmert wurden und ob da wirklich Steine geworfen wurden, ob Feuerwerkskörper gezündet wurden, alles sowas. Es geht im Gericht aber auch darum, sich ein Bild davon zu machen, wie der Demozug insgesamt aufgetreten ist. Also ob da alle so ganz friedlich, piesig, lang geschlendert sind, fröhliche Lieder gesungen und ob dann wirklich nur Einzelne rumgewütet haben oder ob es doch eher ein geschlossenes und aggressives Auftreten war. Da sagt dann zum Beispiel ein Mann als Zeuge aus, der mit seinem Auto damals durch diesen Aufmarsch gestoppt wurde. Und der sagt, ey, ich hatte so eine Angst. Ich habe erstmal die Zentralverriegelung überprüft, ob die auch wirklich nicht zu mir ins Auto reinkommen. Ein anderer sagt, ich dachte, die schmeißen hier gleich mein kleines Auto um, die werfen es auf den Kopf und dann war's das. Noch jemand sagt, dieser ganze Aufzug, das wirkte auf mich total gespenstisch und bedrohlich.
Ja, finde ich jetzt nicht so schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Ich habe ja die Bilder auch vor Augen. Da gab es genug Demonstrationszüge, wo ich auch nicht eine Sekunde mich hätte einreihen wollen. Also, dass man da schon mal Angst kriegen kann, erinnere ich.
Ja, es ist natürlich trotzdem so, dass Angst was sehr Subjektives ist. Ne? Es ist natürlich auch die Frage, wie so eine Demo auf dich wirkt. Also ich glaube, es gibt irgendwie auch so ganz normale Demonstrationen, wo manche Leute schon denken, da halte ich mich lieber fern. Ich glaube, das muss gar nicht unbedingt ein schwarzer Block sein. Das ist immer sehr subjektiv, aber in dem Fall ist es eben so, die Zeuginnen und Zeugen, die haben das da am Rondenberg so empfunden und das prägt natürlich das Bild da jetzt im Gerichtssaal. Ein ziemlich bedeutender Tag in diesem Prozess ist dann noch der 31. Mai 2024. Da sagt nämlich der Einsatzleiter dieser Polizeieinheit aus, die damals die Demonstrierenden gestoppt hat am Rondenberg. Der Kammer geht es an dem Tag, glaube ich, darum herauszufinden, ob die Demonstrierenden da von der Polizei bewusst in eine Falle gelockt wurden. Es war ja so, dass dann auf einmal hinter dem Demozug ja auch noch Polizei auftauchte, mit einem Wasserwerfer sogar. Und das Gericht, das möchte jetzt irgendwie wissen, ob das eine bewusste Falle war. Aber dann sagt dieser Einsatzleiter halt aus und da kommt dann raus, dass es nicht so war. Im Gegenteil, es war sogar so, dass diese beiden Polizeieinheiten, die vorne und hinten, vorher nichts mal voneinander wussten. Also die standen sich dann sozusagen auch überraschend gegenüber und haben gemerkt so, oh, Kolleginnen sind auch schon da. Die Kammer, die schaut sich dann noch unzählige Fotos und Videos von damals an. Und das geht dann auch noch über wirklich sehr, sehr viele Verhandlungstage so. Und am 26. August 2024, da wird dann die Beweisaufnahme geschlossen und es beginnen die Schlussplädoyers. Erst ist die Staatsanwältin dran, wie immer. Sie bleibt bei ihrer Version. Allerdings, muss man sagen, schwächt sie die Schwere der Vorwürfe ein bisschen ab. Sie sieht jetzt nämlich keinen besonders schweren Landfriedensbruch mehr bei Nils und Anker, sondern nur noch einen einfachen Landfriedensbruch. Und bei der versuchten gefährlichen Körperverletzung und dem Angriff auf die Polizistinnen und Polizisten sollen sie jetzt nur noch geholfen haben und nicht mehr Mittäter gewesen sein. Sie fordert jetzt Geldstrafen für beide, jeweils 150 Tagessätze.
Aber Elke, wieso denn plötzlich kein besonders schwerer Fall des Landfriedensbruches mehr? Ich dachte, bei dieser Hardlinerin, also in meinen Ohren klingt das jetzt auf einmal doch recht mild.
Ja, aber von mild kann man hier auch nicht sprechen, denn die Staatsanwältin fordert ja 150 Tagessätze. Und mit dieser Strafe, wenn die beiden die bekommen würden, wären sie vorbestraft. Das heißt, es würde im Führungszeugnis auftauchen. Und bei der nächsten Jobbewerbung hätten sie dann echt richtig schlechte Karten. Nach der Staatsanwältin plädieren dann die Anwältinnen und Anwälte. Die brauchen dafür recht lange, die plädieren über 2 Tage hinweg. Und sie erklären dann nochmal ganz ausführlich, warum man den beiden Angeklagten aus ihrer Sicht nichts vorwerfen kann. Sie sagen, das war damals eben kein aufrührerischer Verlauf am Rondenberg, so wie es eben zum Beispiel bei den Hooligans ist, ne, die gezielt losgehen, genau um Gewalt auszuüben. Sie sagen, das war es damals nicht, das war eine politische Demonstration. Und deswegen verlangen sie Freisprüche. Sie sagen, alles andere wäre, das sind jetzt meine Worte, sippenhaft und eine Aushöhlung des Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit. Am Dienstag, dem 3. September 2024, verkündet die Kammer dann ihr Urteil. Es ist bereits der 24. Verhandlungstag, also wirklich ein langer Prozess. Nils und Anker werden verurteilt. Die Kammer erklärt sie für schuldig. Landfriedensbruch und Beihilfe zu versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, das ist das Urteil. Die beiden bekommen eine Geldstrafe, aber nur 90 Tagessätze und nicht wie von der Staatsanwältin gefordert 150. Das heißt, sie sind damit nicht vorbestraft, also es taucht nicht im Führungszeugnis auf.
Nicht vorbestraft, also ich meine 90 Tagessätze, das sind über den Daumen mal 3 Monatsgehälter. Das ist ja schon eine heftige Strafe und trotzdem nicht vorbestraft?
Ja, es ist eine Strafe und auch gar nicht so gering. Aber vorbestraft markiert tatsächlich diese Grenze, ab der eine Strafe in einem Führungszeugnis auftaucht. Und da ist es so, bis einschließlich 90 Tagessätze taucht es nicht im Führungszeugnis auf. Und ab 91 Tagessätzen steht es halt drin. Und das beeinträchtigt natürlich nochmal im ganz anderen Maß deine Zukunft.
Also das heißt, ich kann verurteilt sein und trotzdem nicht vorbestraft.
Genau.
Das könnte aber ja auch tatsächlich jede Demonstrantin und jeden Demonstranten treffen. Wie hat das Gericht das denn begründet?
Also die Begründung ist so, dass du natürlich schon noch weiter auf eine Demo gehen kannst. Aber Anna, du solltest dann vielleicht nicht im schwarzen Block mitlaufen. Und wenn doch, dann zieh dich bitte knallgelb oder pink an oder so. Auf jeden Fall nicht schwarz und zieh auf gar keinen Fall eine Kapuze auf, selbst wenn es regnet. Es ist nämlich so, die Richterin sagt, die Unfriedlichkeit dieses Aufzugs am Rondenberg, die sei schon im Keim angelegt gewesen. Das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Dieser ganze Aufmarsch, das war ein schwarzer Block und der habe eine martialische Anmutung gehabt. Es sei eine Inszenierung, sagt sie, von Militanz gewesen. Und wer da mitläuft, so die Richterin, noch dazu mit einer Sturmhaube auf dem Kopf, der sei da nicht ganz aus Versehen, hupsala, wo bin ich denn jetzt hier, gelandet im schwarzen Block, sondern der wollte genau das. Und sie sagt, sowas muss die Allgemeinheit einfach nicht aushalten und das ist das, was wir bestrafen und nicht das Mitlaufen auf einer Demonstration.
Ja, ich muss ja mal sagen, Sturmhaube Mitte Juli bei 25 Grad, da hat sie mich an ihrer Seite. Das finde ich auch befremdlich. Hatten denn Nils und Anka Sturmhauben auf?
Anka hatte eine Sturmhaube auf, ja. Nils nicht, der hat aber eine schwarze Kapuze über dem Kopf. Die Angeklagten, sagt die Richterin weiter, seien sie auch völlig darüber im Klaren gewesen, dass der schwarze Block einschüchtern sollte. Und sie hätten auch erkennen müssen, dass einzelne TeilnehmerInnen des Aufmarsches auch zur Gewalt bereit waren. Dazu hätten sie dann eben auch selbst beigetragen, also die beiden Angeklagten, indem sie eben auch schwarz gekleidet und vermummt mitgelaufen sind. Die Steinewerfer, die mussten das laut der Richterin als Zeichen der Solidarität verstehen. Ihnen wäre es dadurch nämlich erst ermöglicht worden, überhaupt unerkannt danach auch wieder im schwarzen Block unterzutauchen. Also letztlich muss man sagen, ist der zentrale Punkt, dass die beiden durch ihr Mitlaufen in schwarzer Montur diese Inszenierung von Militanz mitgetragen und sich dadurch mit den Randalierern, so heißt es, solidarisch gezeigt hätten. Zur Bestärkung erzählt die Richterin dann auch noch, dass auf den Bildern, die sie da gesehen haben, im Gericht zu sehen war, dass wohl auch drei ganz junge Frauen da mitgelaufen sind bei diesem Aufmarsch am Rondenberg. Und die wären völlig aus dem Bild gefallen, weil sie nämlich so sommerliche Ringelshirts anhatten. Und dazu sagt die Richterin, die drei, die wären jetzt hier bestimmt freigesprochen worden.
Ja, wie gesagt, das mit der Sturmhaube kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Und welche Rolle hat dabei eigentlich letztlich gespielt, dass die Polizei ja jetzt auch nicht einzelne Steinewerfer sich rauspickt, sondern als Truppe auf die Truppe DemonstrantInnen zuprescht?
Also für dieses Urteil hat es gar keine Rolle gespielt. Die Richterin, die spricht das aber auch an. Sie sagt, ich bin mir sicher, dass es unverhältnismäßige Polizeigewalt bei G20 gegeben hat und dass es die auch am Rondenberg gegeben hat. Und sie sagt, es ist total unbefriedigend, dass diese Polizeigewalt nie aufgearbeitet wurde. Und für die Opfer, sagt sie, sei das sogar unerträglich. Aber, sagt sie dann auch, das aufzuklären, das war jetzt nicht hier unsere Aufgabe, die Aufgabe genau dieser Kammer.
Elke, der Fabio, über den wir am Anfang gesprochen haben, was ist eigentlich aus dem geworden? Der war ja auf Kaution frei. Was ist mit dem?
Na, gegen ihn wurde das Verfahren in der Zwischenzeit eingestellt. Es sind ja inzwischen so dermaßen viele Jahre vergangen und er hat ja auch direkt nach dem Gipfel ja auch 5 Monate in Untersuchungshaft gesessen, dass man dann irgendwann gesagt hat bei der Justiz, es wäre einfach völlig unverhältnismäßig, wenn man den das noch verurteilen würde, selbst wenn es eine Haftstrafe geben würde, dann wäre die durch die lange U-Haft ja schon auch so gut wie verbüßt. Deswegen hat man das eben dann eingestellt. Das heißt, er hat keinen Prozess mehr zu befürchten. Was ich aber übrigens ganz charmant finde, der hat ja selber sehr viel Solidarität erfahren, als er im Gefängnis war und noch später, als er seinen Prozess hatte. Und offenbar hat er dadurch viele Freundschaften in Hamburg geschlossen. Es ist nämlich so, dass er immer wieder in Hamburg ist und auch bei diesen Prozessen immer wieder ist. Und auch bei dem Prozess von Nils und Anka, da saß er ganz oft mit im Zuschauerraum, dieses Mal eben als Unterstützer.
Also Elke, ich nehme da mal mit, wenn Demonstrationen in Zukunft auf jeden Fall im Ringelshirt und am besten noch eine rosa Blume im Haar, sicher scheint mir das sicher. Und bevor wir euch jetzt gehen lassen, gibt es natürlich noch einen Podcast-Tipp von mir. Kunstverbrechen, True Crime meets Kultur. Und in diesem Podcast geht es um spannende, echte Kriminalfälle aus dem Bereich der Kunst und Kultur. Ohne Mord, ohne Totschlag und auch ohne Blutvergießen, aber trotzdem echt spannend. Es geht um faszinierende Kunst. In der aktuellen 3. Staffel ermitteln die beiden Hosts von Kunstverbrechen selbst mit und nehmen euch mit auf eine aufregende Suche nach einem gestohlenen, sehr wertvollen Gemälde. Es ist ein Cold Case, der jetzt möglicherweise doch wieder heiß werden könnte. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur, den hört ihr natürlich in der ARD Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in unseren Shownotes. Elke, einen Hinweis gibt's jetzt natürlich noch von dir auf unsere nächste Folge.
Wir sprechen das nächste Mal über eine Frau, Chirurgin von Beruf, die im Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann auf die Suche nach einem Auftragskiller geht.
In 2 Wochen. Und wenn ihr selbst mal ein Thema habt oder uns Feedback geben möchtet, das könnt ihr tun. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und wir freuen uns drauf. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD-Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.